Ja, schön, dass ihr alle da seid. Es ist echt toll, wenn wir hier so eine große Runde sind. Das sollten wir öfter so haben. Wir sind im Hebräerbrief Kapitel 11 und so Gott wollte es so, dass wir heute thematisch genau da sind, wo wir auch so festtagsmäßig sind. Wir werden heute die Kreuzigung und Auferstehung unseres Herrn bedenken. Und natürlich werden wir eher uns mit Abraham und Isaak befassen, aber letztendlich steckt das ja da drin, in der Geschichte von der Opferung Isaaks. Und das finde ich im Moment gerade ganz cool, dass Gott das so schenkt. Auch am Sonntag werden wir einfach weiter in dem Psalm bleiben und das wird thematisch genau passen. Und ja, Hebräer Kapitel 11 und die Verse 17 bis 19. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht, und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war: In Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Gehen wir mal Stück für Stück hier durch. Der erste Vers hier ist so typisch hebräisch aufgebaut, wie das in den Psalmen oft und auch in anderen Schriften des Alten Testaments bei den Israeliten war, ihre Art zu schreiben ist, indem sie zweimal dasselbe sagen. Na, gerade in dem Psalm finden wir das, in der poetischen Literatur finden wir das immer wieder, dass die erste Vershälfte sozusagen irgendwie eine Aussage macht und in der zweiten Hälfte wird diese Aussage nochmal variiert wiederholt. Oder manchmal wird auch ein Gegensatzpaar aufgestellt oder ja, also zwei Vershälften, die so aufeinander bezogen sind. Und hier ist es eben auch ganz deutlich, wie so ein, hört man, würde der Jude ganz klar wissen, okay, das ist hier einer, der sich wirklich mit dem Judentum oder der aus dem Judentum kommt, der davon geprägt ist. Und hier stellt er also auch eine Aussage auf: Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Okay, also wir fangen wieder an mit durch Glauben, wie alle anderen vorher auch. Wir haben gesehen, dass Abraham sehr intensiv behandelt wird schon vorher. Und jetzt ist im Grunde die Mitte des Kapitels erreicht, so ein Stück weit ein Höhepunkt. Wir befinden uns auf diesem Höhepunkt da, auf diesem Hügel, der Höhepunkt der Glaubensgeschichte, Golgatha. Dort war es. Es war tatsächlich dieser Ort, wo Abraham Isaak dargebracht hat. Oder zumindest in dieser Gegend. Wie das jetzt genau ist, welcher Ort das ist ja umstritten auch. Es ist möglicherweise dieser Ort oder dieser Hügel, wo dann nachher der Tempel gebaut wurde. Also nicht unbedingt direkt der Hügel Golgatha. Aber letztendlich geistlich gesehen ist er das. Der Ort des Opfers, des einen Opfers. Auch hier in der Geschichte Abrahams kommt er vor, in der Geschichte unseres Vaters im Glauben. Ihm wird unheimlich viel Raum hier eingeräumt im Kapitel 11, weil Abraham unser Vater ist. Er ist wirklich sehr bedeutsam. Das sieht man schon daran, wie intensiv eigentlich im Neuen Testament auf ihn eingegangen wird. Abraham wird 73 Mal im Neuen Testament erwähnt. Das ist schon eine ganze Menge. Dafür, dass er eine Gestalt ist, die eben nicht zu der Zeit gelebt hat. Und viele andere Gestalten werden vielleicht nur ein- oder zweimal im Neuen Testament erwähnt, wichtige Gestalten. Aber Abraham wird sehr oft erwähnt und er wird als unser Vater im Glauben bezeichnet, um einfach mal zu sehen, wie bedeutsam das ist. Einmal im Römer 12 hineingeguckt, Römer 8, Entschuldigung, völlig gestört. Römer 8. Nee, Quatsch, ich erzähle Blödsinn. Es tut mir leid. Galater natürlich. Galater 3. Vers 9 nehmen einfach mal hier in Vers 9 aus Kapitel 3. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Oder später steht hier unten in Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Da steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Oder wir gehen noch ein Stückchen weiter runter in Vers 27. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Also diese intensive Beziehung, die wir zu Abraham haben, rührt daher, dass Gott sich entschieden hat, Abraham auszuwählen und ihm eine Verheißung und einen Segen zu geben, der für die ganze Nation gilt, für alle Nationen. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen. Wir werden mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Deswegen wird Abraham besonders behandelt, immer wieder in den Briefen, im Evangelium. Jesus geht auf Abraham ein. Auch hier wird uns Abraham vorgeführt. Durch Glauben hat Abraham. Abraham ist für uns deswegen wichtig, weil wir in ihm etwas sehen, was auch wir empfangen haben. Glauben. Er ist der Vater des Glaubens. Und an ihm sehen wir, wie Gott mit seinen Kindern umgeht, die ihm vertrauen, die ihm glauben. Und hier, nachdem er im Glauben das neue Land, ins neue Land gezogen ist, das ihm verheißen worden ist, im Glauben hat er dort in diesem Land gelebt wie in einem Fremden, das haben wir letztes Mal gesehen, er ist nicht, hat sich nicht dort eingerichtet in dieser Welt, sondern er hat sich in der geistlichen Welt zu Hause gefühlt. Er wusste, da im Himmel, da ist mein Bürgerrecht. Die Verheißung des Landes, ja, sie gilt für dieses Land und für meine Nachkommenschaft, das ist das Irdische, aber er hat auch das Geistliche, die geistliche Wahrheit dahinter gesehen. Er hat gesagt, ja, das gilt nicht nur für dieses Land hier, für dieses Land Kanaan und für meine leibliche Nachkommenschaft, sondern das gilt vielmehr für die geistliche Realität, die dahinter steckt, für das neue Land, für die Stadt Gottes, die Gott bauen wird, für mich und für alle meine Kinder im Glauben, zu denen auch wir gehören. Dann auch im Glauben ein Kind gezeugt, Nachkommenschaft. Den Samen. Und das ist so dieses, das Wort, was immer wieder vorkommt, was immer wieder auch bedeutsam wird. Der Same Abrahams, der gesegnet wird, dem die Verheißung gilt. Und Paulus sagt uns ganz klar, dieser Same ist nicht die leibliche Nachkommenschaft, sondern, oder es bezieht sich auf den einen Nachkommen, der aus dieser Nachkommenschaft Abrahams hervorgeht. Das ist Christus. Und alle, die in Christus sind, sind sozusagen in der Nachkommenschaft, sind in dem Samen Abrahams auch mit eingeschlossen. Und dann geht es jetzt um die Prüfung. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Abraham wurde geprüft. Das wird uns in 1. Mose 22 berichtet, dass Gott zu Abraham gesprochen hat, um ihn zu prüfen. Das wird ganz klar dort so ausgedrückt. Und in dieser Prüfung hat Abraham gehandelt durch Glauben. Das Neue Testament sagt uns ganz klar, dass wir alle in Versuchung, in Anfechtung, in Prüfungen hineinkommen. Keine Ausnahme. Du wirst nicht drumherum kommen. Dein Glaube wird geprüft werden. Und es ist auch gut so, sagt Jakobus. Lass uns Jakobus lesen, Jakobus 1. Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen geratet. Wie kann das sein? Wie kann ich mich freuen? Jesus hat mich doch sogar gelehrt zu beten, führe uns nicht in Versuchung. Wie kann dann das etwas sein, was mir Freude bereitet? Geht doch gar nicht. Lesen wir erstmal, was Jakobus dazu sagt. Er sagt den Grund, warum wir uns freuen können, wenn wir in Prüfungen hineinkommen. Er sagt, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Hier wird ein Gedankengang ausgelassen, nämlich, dass durch die Prüfung sich mein Glaube bewährt, bewahrheitet. Und in der Bewährung, wenn ich mich bewähre, egal, ne, ihr kennt das alles, wenn ihr eine Aufgabe gestellt bekommt, eine herausfordernde Aufgabe, und ihr meistert diese Aufgabe, ihr habt euch bewährt, wie fühlt man sich dann? Dann fühlt man sich stark, man wird gestärkt dadurch. Unser Glaube wird gestärkt, dadurch, dass er sich bewährt in Prüfungen. Und das bewirkt Ausharren. Weil ich gestärkt werde im Glauben, weil ich weiß, dass ich in der Prüfung bestanden habe, weiß ich, okay, vielleicht kommen noch mehr Prüfungen. Vielleicht muss ich noch länger warten auf die Verheißungen Gottes. Aber die Prüfung habe ich geschafft, dann wird durch den Glauben werde ich auch andere Prüfungen, die auf mich zukommen, bestehen. Die Bewährung eures Glaubens bewirkt Ausharren. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Hier sagt Gott durch Jakobus, der Weg eines Gläubigen ist ein Weg zu einem Ziel hin. Vervollkommnung heißt nicht perfekt sein, sondern es heißt, dass wir ein Ziel erreichen. Gott hat ein Ziel für uns. Es ist nicht ziellos, das, was er mit uns macht, sondern er sagt, ich habe ein gutes Werk angefangen und ich werde es vollenden. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet. Wenn wir bis zum Ende ausgeharrt haben, haben wir das Ziel erreicht und Gott hat sein Werk in uns vollendet. Das ist sein Werk, das vollkommene Werk, was er mit dir, mit mir vorhat, über unsere ganze Lebensspanne hinweg. Und das ist sehr unterschiedlich, sehr individuell, wie wir das im Hebräerbrief gelesen haben, in Hebräer 11. Dass das Ziel, was Gott mit dem Einzelnen vorhat, sehr unterschiedlich ist. Bei Abel war es hingeschlachtet von seinem Bruder. Bei Henoch war es zu einer bestimmten Zeit, ihn zu entrücken. Bei Noah war es, ihn und seine Familie durch die Flut hindurch zu retten. Gott hat seinen Plan mit jedem Einzelnen. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Aber er will, dass das Werk, was er in dir angefangen hat, dieses, du bist ja, im Epheser werden wir als ein Kunstwerk bezeichnet, ein Artefakt, ein Tongefäß werden wir auch oft bezeichnet. Gott, wir sind ein Werk Gottes. Und das gefällt uns manchmal nicht, weil wir ja so geprägt sind von einer ganz anderen Sichtweise, dass wir ja irgendwie Götter sind. So sieht sich ja jeder Mensch irgendwie. Ich bin mein eigenes Universum und es geht darum, mich selbst zu verwirklichen. Ich baue mir meine Welt, ich baue mir mein eigenes Universum, in dem ich dann lebe und mich selbst verwirkliche. Nein, es ist anders. Ich bin geschaffen und ich bin ein Werk in dem Universum Gottes, was er gestaltet. Und ich erfülle einen Auftrag. Ich bin ein Gefäß. Ich bin ein Kunstobjekt. Gott wirkt an mir. Er macht was Schönes aus mir. Aber nicht ich. Und es ist nicht das, was ich vorhabe in meinem Leben, sondern das, was er vorhat. Er hat einen Plan mit meinem Leben. Das kann mir gefallen oder das kann mir nicht gefallen. Ich kann Ja dazu sagen oder ich kann Nein dazu sagen. Ich kann mich dagegen wehren und sträuben oder ich kann es in Freude und Freiheit annehmen und Gott anbeten. Und deswegen sagt Jakobus hier, er wirbt darum, um diese Sicht. Du kannst dich sträuben, du kannst dich wehren, du kannst es aber auch annehmen und sehen, was Gott für einen Plan hat und kannst dazu einstimmen und dich darüber freuen, dass Gott was vorhat mit dir und dich vollenden wird. Es wird nicht so sein, dass er irgendwann dich wegschmeißt. Weil er sagt, oh, das ist nichts. Ist irgendwie nicht gelungen, schmeiß ich weg. Nein, er nimmt dich und formt dich und er wird zum Ziel kommen, zur Vollendung kommen. Und ein wichtiger Teil in diesem Herstellen dieses Kunstwerkes sind Prüfungen. Gut, was meint es jetzt, dass Jesus aber sagt, führe uns nicht in Versuchung? Es gibt verschiedene Arten von Prüfung oder Versuchung und das zeigt uns der 1. Korintherbrief, Kapitel 10, sagt Paulus uns etwas über Versuchung. Vers 12. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Sei nicht stolz bei dir selber. Denk nicht, du hast alles im Griff. Pass auf, sei demütig. Mach dich abhängig von der Gnade Gottes. Na, falle nicht aus der Gnade Gottes. Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Es gibt also unterschiedliche Versuchungen. Es gibt Versuchungen, die auf mich abgestimmt sind. Menschliche. Und es gibt Versuchungen, die nicht zu meinem Nutzen da sind, sondern die mir schaden wollen. Der Satan versucht uns zu schaden. Aber Gott sieht uns und er nimmt uns oder lässt Prüfungen zu in unserem Leben. Und hier steht, Gott ist treu, er ist vertrauenswürdig. Du brauchst keine Angst zu haben, dass Prüfungen, Versuchungen auf dein Leben hineinkommen, wo du am Ende im Stich gelassen wirst und versagen wirst. Nein, Gott ist vertrauenswürdig. Das ist die Bedeutung des Wortes treu. Er ist vertrauenswürdig. Du kannst ihm vertrauen. Der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist die Prüfung, die Gott uns immer wieder in unserem Leben zulässt. Er ist wie ein guter Lehrer, ein weiser Lehrer, der genau weiß, was seine Schüler zu leisten vermögen. Und die Prüfung, die er ihnen jetzt aufgibt, die Arbeit, die er sie jetzt schreiben lässt, die ist genau abgestimmt auf das, was die Schüler gelernt haben und können. Und sie brauchen eigentlich nur das, was sie gelernt haben, anzuwenden. Und Gott prüft auch nicht, um uns eben irgendwie reinzureißen oder um irgendwie uns vorzuführen. So ist er nicht, sondern er will unseren Glauben stärken. Das ist sein Ziel. Er will uns stark machen, dass wir sehen, wow, mit Gott kann ich über Mauern springen. Das, was ich von Gott gelernt habe, das ist etwas, womit ich siegreich sein kann in diesem Leben. Wenn ich mit Gott gehe und mich auf ihn verlasse und auf all das, was er mich gelehrt hat, dann kann ich bestehen in diesen Prüfungen. Er will unser Vertrauen in ihn stärken. So, jetzt gehen wir zurück, Hebräer. Prüfungen. Abraham wird geprüft. Gott hat eine besondere Prüfung am Ende seines Weges. Und durch Glauben hat er diese Prüfung bestanden, durch Vertrauen in Gott. Er hat den Isaak dargebracht, Abraham. Und das ist so unerhört, da schreibt er eben diese zweite Zeile, um zu verdeutlichen, was bedeutet das eigentlich? Abraham ist der, der die Verheißungen empfangen hatte. Und eine der Verheißungen war, dieser Sohn, das ist der Nachkomme, den ich segnen werde und aus dem dieses Volk entsteht, wovon ich gesprochen habe. Das sind die Zusagen Gottes. Dieser Sohn ist das, was ich dir verheißen habe, Abraham. Abraham hatte die Verheißung empfangen. Er hatte sogar den Sohn der Verheißung in Händen. Und er brachte ihn da. Er gab ihn Gott zurück. Er übergab ihn Gott. Er hat ihn nicht festgehalten, sondern ihn Gott gegeben. Das, was er von Gott als Geschenk empfangen hat, als Verheißung empfangen hat, hat er nicht für sich behalten, sondern zurückgegeben, weil Gott gesagt hat, bring ihn da. Gib ihn mir zurück. Und es war sein einziger Sohn. Monogenes steht da im Griechischen. Dieses Wort ist interessant. Im Lukas-Evangelium gibt es dreimal, wo dieses Wort aufkommt. Es ist immer die Geschichte eines Vaters oder einer Mutter, die einen einzigen Sohn oder eine einzige Tochter haben. Die Witwe in Nain, die ihren einzigen Sohn verloren hat, der gestorben ist. Und das ist deswegen so tragisch und traurig, weil sie eine Witwe ist, weil sie keinen hat, der sie versorgen wird. Aber und dadurch ist dieser Sohn so kostbar. Im Alten Testament wird dieses Wort auch verwendet, um deutlich zu machen, dass dieser Sohn oder diese Tochter kostbar ist. Es ist im Grunde ein anderes Wort für kostbar dann auch. Dieses einzig. Ich meine, das kennen wir ja auch. Das ist einzigartig. Das ist einzig. Kostbar. Besonders. Und dann wird dieses Wort aber im Johannesevangelium mehrmals verwendet. Und wir lesen nur die eine Stelle, damit wir weiterkommen. In Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Abraham ist hier in dieser Position eines Vaters, der einen einzigen Sohn hat. Und Gott ist auch so. Er hat einen einzigen Sohn. Einen Sohn, der unglaublich kostbar ist. Und Johannes macht uns deutlich, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er dieses Kostbarste, was er hatte, seinen eigenen Sohn, gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott führt Abraham am Ende seines Lebens, am Ende seines Glaubenslebens, an einen Punkt, wo er ihn zu einem Vater im Glauben macht. Deswegen wird diese ganze Geschichte, wir springen mal jetzt in die Geschichte rein, 1. Mose 22. Deswegen wird es in der Geschichte dreimal wiederholt, dass es der einzige Sohn war. Obwohl Abraham ja nicht nur einen Sohn hatte, sondern zwei. Aber es ist dieser eine Sohn der Verheißung. Der einzige Sohn, auf dem die Verheißung lag. Der einzige Sohn im Geist, in der Ordnung Gottes gezeugt. Kapitel 22. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm: Abraham! Er sagte: Hier bin ich. Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Bohrt richtig in der Wunde rum, ne? Das ist der, an dem du hängst. Den Isaak. Damit es jetzt genau klar ist, wer gemeint ist. Und ziehe hin in das Land Moria und opfere dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Wunderbar, wir machen zusammen ein Opferfest, mein Sohn und ich. Wir gehen zum Gottesdienst auf diesen Berg. Toll. Was hast du gesagt? Ihn? Da muss, also ich, alles durcheinander. Wir lesen diese Geschichte und wir begreifen es nicht. Wir lesen drüber hinweg, wir haben sie tausendmal gehört. Und ich glaube, man kann, also wenn du wirklich damit anfängst und dir das wirklich vor Augen führst, also es gibt ja einige unter uns, die hier Kinder auch haben. Wenn ich mir das vorstelle, ich soll meinen einzigen Sohn nehmen und mit ihm gehen und tatsächlich ein Messer in die Hand nehmen und ihm sie in die Brust stechen oder ihm die Kehle aufschlitzen. Da will ich mir gar nicht vorstellen. Das will ich mir doch gar nicht vorstellen, kann ich doch gar nicht. Das ist krass. Das ist unheimlich hart. So ein tiefer Einschnitt. Das Kostbarste, das, was Gott mir gegeben hat. Worauf mein ganzes Leben basiert. Weil das ist die Verheißung Gottes, die auf diesem Kind ruht. Und wegen dieser Verheißung habe ich mein Land verlassen, habe ich alles hinter mir gelassen. Wegen dieser Verheißung, um dieser Verheißung willen lebe ich. Für diese Verheißung lebe ich. Gebe ich mein Leben hin. Ich weiß, ich werde diese Verheißung gar nicht empfangen mehr. Ich tue das alles im Glauben und im Vertrauen auf Gott und gebe sozusagen alles hinein in meinen Sohn. Jetzt sagt Gott, ich soll ihn nehmen und schlachten. Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Und ich glaube, dass Gott hier, diese Prüfung, die hier stattfindet, denn Gott wird es verhindern, dass Abraham es tut, weil er das nicht will. Das sollen wir nicht tun. Du sollst nicht morden. Aber das, was Gott hier prüfen oder heraus bewirken will in Abraham, ist, dass der Glaube ihn dazu führt, eine Erfahrung zu machen, die ihn ganz nah ans Herz Gottes führt. An das Vaterherz Gottes. Zu wissen, was es heißt, seinen einzigen geliebten Sohn loszulassen. Seinen einzigen geliebten Sohn letztendlich mit eigenen Händen ihm das Leben zu nehmen. Die ganzen Hoffnungen, alles, was man damit verbindet, loszulassen und das zu überlassen, dieses geliebte Wesen wirklich dem Tod zu übergeben. Das, was Gott getan hat, er hat seinen Sohn gegeben für uns, weil er uns so sehr liebt. Und diese Erfahrung, die macht Abraham hier in seinem Leben und das macht ihn zum Vater. Ich glaube, dass wir durch verschiedenste Prüfungen in unserem Leben gehen und heranreifen sollen, bis wir dorthin kommen, dass wir wirklich mehr und mehr dieses Herz des Vaters haben. Wie wir das im Gleichnis vom verlorenen Sohn sehen. Wisst ihr, wir identifizieren uns mit vielleicht dem verlorenen Sohn, der wegläuft und nach Hause gekommen ist und in die Arme des Vaters sinkt und von ihm gesegnet wird und ein großes Fest gefeiert. Vielleicht identifizierst du dich auch eher mit diesem zurückgebliebenen, der innerlich grollt und die Faust in der Hosentasche ballt und immer brav gewesen ist, aber eigentlich genauso ein Rebell ist, nur innen drin, nicht nach außen hin, und der noch gar nicht da ist, irgendwie zurückzukehren, beim Vater zu Hause zu sein. Aber wisst ihr, wir identifizieren uns mit diesen beiden Figuren und Jesus identifiziert sich aber mit dem Vater. Er ist dieser Vater. Und wisst ihr was? Gott hat uns dazu bestimmt, seinem Sohn gleichförmig zu werden. Wir sollen auch ein Vater werden. Und das ist das, was Gott mit Abraham hier macht. Er macht ihn zum Vater. Zu einem Vater des Glaubens. Zu einem Vater, wie er Vater ist. Wie Gott Vater ist. Indem er ihm diese schwere Prüfung auferlegt. Und am Ende wird dann gesagt, wir springen mal in diese ganze Geschichte. Vers 10 oder Vers 9. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Isaak hat sich nicht gewehrt. Ist auch eine spannende Geschichte. Aber wir können nicht auf alles hier eingehen heute. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Kurt hat uns das so schön gezeigt. Wahre Anbetung. Das Opfer ist die Anbetung mit erhobenen Händen. Die Männer sollen mit erhobenen Händen beten. Was bedeutet das? Bereit zu sein, aus Liebe zu Gott und im Vertrauen, und darum geht es ja auch, im totalen Vertrauen Gott gegenüber, bereit zu sein, alles loszulassen, alle Verheißungen, selbst die geistlichsten Verheißungen, die ich von Gott empfangen habe, loszulassen um seiner selbst willen. Um Gottes willen. Einfach nur, weil Gott mein Gott ist. Gott hatte einmal zu Abraham gesagt, als er in seinem Herzen sehr beschwert darüber war, dass er immer noch kein Kind hatte, hat Gott zu ihm gesagt: Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin's. Bist du bereit, das loszulassen? Bist du bereit, Gott anzubeten in dieser Weise, dass du alles loslässt? Alles, was Gott dir gegeben hat? Das, was dir am liebsten ist? Und selbst wenn es etwas ist, was Gott dir sogar gegeben hat, wo Gott dir Verheißungen gegeben hat und du hast es von ihm empfangen und du hast dich gefreut darüber, dass du es von ihm empfangen hast und jetzt verlangt Gott es von dir zurück, bist du bereit, ihn anzubeten? Oder klammerst du dich an den Dingen, die er dir verheißen hat? An den Lohn, den er dir irgendwie gegeben hat, versprochen hat? Oder hängt sich dein Herz an ihn, an seine Person? Liebst du ihn oder liebst du nur seine Geschenke? Darum geht es hier. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, hier wiederholt er das nochmal, deinen einzigen mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin und nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Das bezieht sich auf diese Stelle vorher, wo Abraham gesagt hat zu Isaak, als der gefragt hat, wo ist denn das Opfer? Gott wird sich ein Opfer ersehen, hat Abraham da gesagt. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Hier wird diese Verheißung ausgesprochen. In deinem Samen, in deinem Nachkommen werden gesegnet werden alle Nationen. Wir springen nochmal zurück zum Hebräerbrief. Ja. Hebräer 11. Also er brachte, er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Na, das ist doch widersprüchlich. Wie kann das geschehen? Und das gibt nur einen logischen Grund. Der Hebräerbrief sieht hier in das Herz Abrahams hinein, wie das im Alten Testament nicht der Fall war. Er sieht in das Herz Abrahams hinein und sagt: Abraham hatte einen Glauben, der diesen Widerspruch, diesen logischen Widerspruch auflösen konnte. Indem er gesagt hat: Okay, wenn ich diesen Sohn darbringe, der sein soll, durch das Volk gezeugt werden soll. Das funktioniert ja nicht. Wenn der dann tot ist, dann kann da ja keine Nachkommen draus kommen. Geht nicht. Also muss Gott etwas tun, was ich mir nicht vorstellen kann, aber er muss diesen Toten dann lebendig wieder machen. Geht nicht anders. Funktioniert nicht anders. Er hatte den Glauben, dass Gott Tote erwecken könne. Und von daher empfing er ihn auch im Gleichnis. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Abraham innerlich schon abgeschlossen hatte. Er hatte seinen Sohn schon getötet. Er war dabei. Er war entschlossen dafür. Er hatte abgeschlossen sozusagen. Er hatte mit der Sache abgeschlossen. Für ihn war es klar, der wird jetzt das nicht überleben hier. Und dann, durch ein Wunder, wurde ihm Isaak zurückgegeben. Er wurde wieder lebendig. Und dieses Wunder, das ist es, worum es jetzt zu Ostern geht. Und das ist der Glaube, den wir empfangen haben. Und darüber sind wir uns oft nicht im Klaren, was das auch bedeutet für unser Leben eigentlich. Weil der Glaube sich eben bewahrheitet in Prüfungen. Erst wenn du in bestimmte Prüfungen hineingerätst, wird dieser Glaube auch bedeutsam. Wenn dein Leben so locker easy läuft und du nicht mit dem Tod konfrontiert wirst, dann musst du auch nicht glauben, dass Gott die Toten erweckt. Erst wenn der Tod wirklich, du mit dem Tod konfrontiert wirst, dann wirst du herausgefordert zu glauben, dass Gott Tote erwecken kann. Deswegen passiert es, dass Gott, und manchmal ist es so, dass Gott es auf diese Weise tut, dass er dir aufträgt, Tod hineinzubringen. Ich meine das jetzt geistlich. Dass du eine Sache loslassen musst, dass du für dich mit einer Sache abschließen musst und sagen musst, Gott hat mir gezeigt, dass ich, was weiß ich, die Freundschaft, die Liebesbeziehung, die ich irgendwie angestrebt habe, dass ich sie fallen lassen muss. Dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass es nicht die richtige Frau oder der richtige Mann ist. Dass ich weiß, ich muss diesen Schritt gehen und loslassen. Oder ich muss ein bestimmtes Opfer bringen, was weiß ich, das Hobby, das ich am liebsten tue, ja, da, wo ich begabt bin, ja, was weiß ich. Ich würde so gerne Musik machen. Und ich bin begabt dazu und ich kann das auch. Und es macht so viel Spaß. Aber ich muss es loslassen, weil Gott was anderes vorhat. Und das dann durchzuziehen und tatsächlich das Messer zu erheben und zu sagen, Gott, du hast mir das gegeben. Es bedeutet mir so viel, aber du bedeutest mir mehr. Und wenn du willst, wenn es wirklich dein Ruf ist für mich, dann kannst du das auch trotzdem möglich machen. Ich weiß nicht wie. Du kannst das, was tot ist, wieder lebendig machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch Dinge hast in deinem Leben, wo du sagst, wo du das anguckst und denkst, da ist nur Tod. Das ist der Tod im Topf. Sei mutig und bring das Gott da als Opfer. Und du wirst sehen, wenn Gott eine Selbstverheißung draufgelegt hat, auf diese Sache, und es ist tot, Gott wird es lebendig machen. Er macht es lebendig. Und diese Kraft, die Gott hat, diesen Glauben hatte Abraham. Warum hat Abraham diesen Glauben gehabt? Ich glaube, weil er schon so eine Erfahrung vorher gemacht hat. Der Römerbrief sagt uns in Kapitel 4, steht in Vers 17, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, hier spricht Paulus über Abraham, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, der da fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Er hat sozusagen eine Totenauferweckung schon erlebt bei der Zeugung Isaaks. An seinem eigenen Leib. Und Gott hat es nochmal auf die Spitze getrieben und hat ihn noch weiter geführt, weiter reifen lassen, dass er hier etwas tun muss, was letztendlich dazu führt, dass er die Kraft Gottes, ja, dass er daran wirklich zutiefst gegründet ist, in diesem Glauben, dass Gott Tote auferweckt, und gleichzeitig, dass er darin lernt, das, was Gott gegeben hat, was Gott dann geben würde durch seinen Sohn, dass er dem ganz nahe kommt, dass er dahin reift. Okay, ich will abschließen damit, einfach nur nochmal mit einem Zeugnis hier, um euch Mut zu machen. Alle, die ihr diesen Glauben eigentlich sucht und braucht. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als wenn wir uns gegenseitig unsere Zeugnisse erzählen und erzählen, was Gott, wie Gott aus dem Tod Leben geschaffen hat. Wie, dass Gott wirklich der Gott ist, der das Tote zum Leben erweckt. Das ist hier ein Zeugnis hier auf der Idea Spektrum hinten drauf. Ein Teppichbodenhändler findet vom Kokain zu Christus. Der Berliner Teppichbodenhändler Werner Dahlke, 50, Bei Werner Dahlke weiß man gleich, woran man ist. Er trägt eine Silberkette mit Kreuz um den Hals und das Logo seiner Teppichbodenfirma ziert ein Fisch. Ein Zeichen dafür, dass er der Inhaber Christ ist. Gott und Jesus waren für ihn eigentlich nie ein Thema. Ich war eher ein Indianerfreund, großer Geist, Mutter Natur und so. Wie er Christ wurde? Eine Bekannte lädt ihn 2005 in einen Gottesdienst ein. Der Pastor predigt über Sorgen. Und Sorgen hat Dahlke eine Menge. Doch der Reihe nach. Dahlke ist in Berlin aufgewachsen. Seine Eltern streiten und schlagen sich, lassen sich scheiden und heiraten erneut. Als Dahlke 12 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter. Sie war eine ziemlich krasse Alkoholikerin, erinnert sich Dahlke. Mit seinem Vater versteht er sich nicht. Dahlke beginnt zu kiffen und schmeißt das Gymnasium. Er beginnt eine Lehre als Musikalienhändler, als Verwaltungsfachangestellter, als Maler. Alles bricht er wieder ab. Ich war zu faul, sagt Dahlke heute. Mit 25 Jahren gründet Dahlke einen Teppichbodenhandel. Das Geschäft läuft gut, doch seine Gewinne investiert Dahlke in Kokain. Die Droge hält die Stimmung auf, macht euphorisch, lässt Hunger und Müdigkeit vergessen. Beim ersten Mal dachte ich, ich könnte 20 Mal schneller denken und fühlte mich einen halben Meter größer, sagte Dahlke. Der Drogenkonsum frisst Löcher in seine Konten. Er überzieht alle Kreditlinien. Ich war von diesem Teufelszeug wie ferngesteuert. Dahlkes Ehe leidet. 2003 lässt sich seine Frau von ihm scheiden und zieht mit dem gemeinsamen Sohn aus. Finanziell stand mir das Wasser einen Meter über dem Kopf, sagt Dahlke. Ich dachte daran, mich mit dem Föhn in die Badewanne zu setzen. Stattdessen folgt Dahlke im Februar 2005 einer Einladung zum Gottesdienst. Danach versucht er sein erstes Gebet. Lieber Gott, wenn es dich geben sollte, lass etwas passieren. Dann geschieht etwas, für das Dahlke keine Erklärung hat. Der Druck, Kokain zu nehmen, ist plötzlich weg. Dahlke rührt das Teufelszeug nie wieder an. Zudem bekommt er unerwartet einen Großauftrag, mit dem er einen Teil seiner Schulden tilgen kann. Dahlke lässt sich im Sommer 2006 in der Havel taufen. Er schließt sich der Josua-Gemeinde in Berlin-Spandau an. Die Kirche gehört zum Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinde und liegt in derselben Straße wie Dahlkes Geschäft. Inzwischen leitet er den Büchertisch seiner Gemeinde. Wenn man für andere das passende Buch hat, wird man zum Segen, sagt er. Ich habe meine Firma Jesus übergeben, meint Dahlke. Sein Ziel? Ich will Jesus Christus ähnlicher werden. Für den Geschäftsalltag hat er zwei Prinzipien. Erstens, es liegt kein Segen auf Schwarzarbeit. Dahlke setzt auf Steuerehrlichkeit. Die Laternen funktionieren, die Kinder gehen auf ordentliche Schulen und wenn ich auf die Straße gehe, brauche ich keine Angst haben, erschossen zu werden. Also kann ich auch Steuern zahlen. Cooler Typ, ne? So ein Berliner halt, ne? Zweitens, großzügig spenden. Das Portemonnaie bekehrt sich komischerweise immer erst zum Schluss, sagt er. Dabei warten die bunt bedruckten Scheine darauf, fröhlich und zielgerichtet verteilt zu werden. Vom Tod zum Leben. Ein Leben völlig in Sand gesetzt. Völlig am Ende, alles kaputt. Und dann macht Gott was ganz Neues. Das Problem ist, in der Situation sind wir oft mittendrin in diesem Schmerz, wo wir das Messer erheben und nicht sehen können. Wir glauben es zwar, aber wir wissen es nicht. Wir sind noch nicht durch. Wisst ihr, diesen Schmerz hat auch Gott gehabt. Wir denken uns oft so, naja, Gott wusste ja, dass Jesus wieder auferstehen würde. Der war ja nur 3 Tage tot und so, ne? Und war ja, ach, der hat nur so ein paar Stunden am Kreuz gehangen, ist ja eigentlich alles nicht so schlimm. Aber wisst ihr, das Leiden, wenn du mittendrin ist, wenn du mitten in diesem Moment des Wartens, des Glaubenmüssens bist, dann dauert es ewig. Das ist die Ewigkeit. Jesus hat die Ewigkeit am Kreuz, die ewige Verlorenheit, die ewige Finsternis, die ewige Last der Sünde hat er für dich und für mich getragen. Und Gott, der Vater, hat es auch ertragen müssen, anzusehen, wie die Sünde der ganzen Menschheit, aller Kinder, die er geschaffen hat, auf seinen einzigen lieben Sohn gepackt wurde. Letztendlich hat er es getan. Er selbst, weil er uns alle so sehr liebt. Sein Sohn hat es geschehen lassen, hat es aus seiner Hand angenommen, hat den Kelch getrunken, auch wenn er es schwer hatte, unheimlich schwer. Und darüber können wir einfach nur froh und dankbar sein und sollten ihm die Ehre darin geben, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm dieses Vertrauen entgegenbringen. Und da, wo du gerade so das hast, wo du dich einer unüberwindbaren Hürde siehst, wo du einen Menschen siehst, wo du denkst, da gibt es keine Hoffnung mehr. Wenn du, oder du guckst in dein eigenes Leben und denkst, da gibt es keine Hoffnung mehr. Du kannst Gott vertrauen. Er ist der Gott, der Tote zum Leben erweckt. Er ist der Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Er lebt. Und ja, du kannst dieses Leben erfahren. Lass uns beten zusammen. Jesus, wir danken dir, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast, dass du dich hast schlagen lassen und hinrichten lassen und alle Finsternis dieser Welt auf dich genommen hast. Vater, wir preisen dich und danken dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, dass wir im Glauben an ihn dasselbe erleben können wie er, dass nach der Kreuzigung die Auferstehung kommt, Jesus. Und so bitten wir dich, dass du unseren Glauben stärkst, mittendrin in den Prüfungen, in denen wir vielleicht auch gerade stehen. Ich bete für alle meine Geschwister, die gerade in heftigen Prüfungen stehen, Jesus, dass du ihnen zur Seite stehst und ihnen aufhilfst durch deinen Geist und sie bewahrst, sie stehen bleiben lässt, Jesus, Kraft gibst, auch loszulassen, auch vielleicht das, was sie am meisten lieben, loszulassen, um es dann aus deiner Hand wieder zu empfangen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns alle weiter formst, auch wenn das ein schwerer Weg ist. Wir wollen es als Freude erachten, wenn du uns in Prüfung hineinführst. Wir wollen, dass unser Glaube, unser Vertrauen in dich noch größer wird und stärker wird, weil wir dich noch mehr verherrlichen wollen durch unser Leben, weil wir diesen Weg gehen möchten, dir ähnlich zu werden, Jesus. Mach du das mit uns, forme du uns, wie du möchtest, Herr. Wir wollen uns dir da hingeben und ja, mit unserem Vater lernen, mit unserem Vater Abraham lernen, dir mehr und mehr zu vertrauen. Und Dank sei dir, Herr. Amen.